Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Dieser Reformationstag erinnert daran, dass Martin Luther 1517, vor wenigen Jahren haben wir es zum 500. Mal begangen, seine 95 Thesen zur Erneuerung der Kirche veröffentlichte. Was Luther damals wieder ins Bewusstsein der Menschen bringen wollte, das lässt sich mit 4 Stichworten zusammenfassen, die auf ihn direkt zurückgehen. Nur Christus macht uns vor Gott gerecht und kein eigenes Zutun. Nur aus Gnade und nur durch Glauben geschieht es. Und nur die Heilige Schrift ist maßgeblich, kein Papst und kein Lehramt und nur durch Gnade werden wir gerettet, nur durch Glauben. Nur Christus, nur die Gnade, nur der Glaube und nur die Heilige Schrift. Diese Reformation ist lange her, über 500 Jahre. Ursprünglich war es eigentlich gar nicht Luthers Absicht gewesen, eine neue Kirche auf den Weg zu bringen. Er sah nur mit großer Sorge, dass in der damals bestehenden Kirche gravierende Missstände eingerissen waren. Missstände, die in eklatantem Widerspruch zur Bibel standen. Da gab es, wir hörten es vorhin bereits, den sogenannten Ablasshandel. Für eine kleine finanzielle Transaktion konnte man Vergebung der Sündenschuld erkaufen. Auch für seine Verwandten, die schon vorher gestorben waren und von denen man glaubte, dass sie schon im Fegefeuer schmorten. Gegen diese religiöse Geschäftemacherei und anderes mehr wandte Luther sich in aller Entschlossenheit. Durch viele eigene innere Kämpfe hindurch war ihm die Einsicht geschenkt worden, nicht unser Tun und Mühen und schon gar nicht der Ablasshandel machen uns in den Augen Gottes recht, sondern allein Christus aus Gnade durch den Glauben. Über viele Jahre seines Lebens hatte Luther sich mit einer Frage herumgequält, die ihn sorgenvoll umtrieb. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Was muss ich alles tun, um vor dem heiligen Gott, meinem Schöpfer, bestehen zu können? Er war Mönch geworden, weil er gehofft hatte, auf diese Weise Gottes Anerkennung zu finden. Später hat er einmal selber im Rückblick auf diese Zeit als Mönch gesagt: Wahr ist's, ein frommer Mönch bin ich gewesen. Und ich habe so streng meinen Orden gehalten, dass ich sagen darf, ist je ein Mönch in den Himmel gekommen durch Möncherei, so wäre ich auch hineingekommen. Ich hätte mich, wenn das noch länger gedauert hätte, zu Tode gemartert mit Wachen, Beten, Lesen und Arbeiten. Alles angetrieben von dieser angstvollen Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Gedankenstrich, fast 500 Jahre später. Vor einigen Jahren, noch vor dem Reformationsjubiläum, erschien interessanterweise genau auch am Reformationstag in einer überregionalen Tageszeitung ein Artikel mit dieser Überschrift: Klimawandel kann Weltwirtschaftskrise auslösen. Und dann war in diesem Artikel zu lesen: Wenn wir jetzt international handeln, ist noch genug Zeit, um die allerschlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden. Jede Verzögerung, auch nur um 1 bis 2 Jahrzehnte, wird uns auf gefährliches Terrain führen. Dazu 2 Meldungen, nur beide aus der vergangenen Woche. Die eine: Bericht warnt, Klima bedroht US-Sicherheit. Und der andere Artikel: Studie gibt dunkle Prognose, Klimawandel wird teuer für Deutschland. Gesagt wird in all diesen Artikeln, die jetzt in unserer Zeit erschienen sind: Wir müssen dringend umkehren von unserem bisherigen Weg. Es bedarf einer so radikalen Veränderung, wie wir uns das kaum vorstellen können, sonst wird die Welt von schwersten wirtschaftlichen Krisen bedroht. Es geht um nichts anderes als um die Zukunft dieser Welt. Noch einmal Gedankenstrich. Die Frage nach dem gnädigen Gott scheint heute verstummt. Das betrifft uns nicht. Es wird Einsicht in unsere Irrwege verlangt, Buße und Umkehrbereitschaft. Davon ist die Rede in den Zeitungsartikeln heute. Wir müssen Buße tun, umkehren. Aber nicht, weil uns die Frage nach der Beziehung zu Gott auf den Nägeln brennt, sondern weil die Welt und ihre Wirtschaft aufgrund des Klimawandels völlig aus den Fugen geraten könnte. Uns beschäftigen heute ganz andere Fragen und Sorgen als die nach unserem Stand vor Gott. Es geht um die Zukunft der Sozialsysteme, der Wirtschaft, des Arbeitsmarktes. Wir fürchten uns auch, und wie wir uns fürchten heute, vor globalen Bedrohungen, vor ein paar Flüchtlingen, vor Terror, vor Kriegen, vor der Auflösung von Ordnung dieser Welt. Das, was bisher gegolten hat, gerät ins Wanken und gilt immer weniger. Das sind die Fragen, die sich uns heute stellen. Dass Gott, der Schöpfer, in irgendeiner Weise mit diesen Fragen, die uns heute beschäftigen, zu tun haben könnte, das erscheint den allermeisten unserer Zeitgenossen völlig abwegig. In dem einen Bereich müssen wir uns darum kümmern, dass der Fortbestand der Welt gesichert wird. Wir müssen sie retten. Der andere Bereich dagegen, das ist die religiöse Hobby-Ecke für Leute, die neben den eigentlichen Weltproblemen in ihrer Freizeit sich noch ein bisschen mit religiösen Dingen beschäftigen möchten. Gott und seine Weisungen als ernstzunehmendes Gegenüber, als verbindlicher Maßstab für die Gestaltung unseres Lebens, die sind außen vor. Wir müssen und wir werden unsere Probleme allein lösen. Manch erinnert sich möglicherweise, schon ein bisschen her, am Anfang dieses Jahrtausends wurde ja mal eine ursprünglich damals angedachte europäische Verfassung diskutiert. Damals war man ja noch in einer Euphoriephase im Blick auf Europa. Man wollte eine gemeinsame europäische Verfassung auf den Weg bringen. Diskutiert wurde damals, ob man in die Präambel, also das Vorwort zu dieser Verfassung, etwas von Gott reinschreiben solle. So wie bei uns im Grundgesetz steht, in der Verantwortung und im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott. Zumindest steht es noch drin. Damals wurde also diskutiert, ob man so etwas auch in die europäische Verfassung reinschreiben sollte. In der Zeit, wo die Diskussion hin und her ging, gab es dazu einen bemerkenswerten Leserbrief in einer Zeitung. Und dieser Leserbrief war beispielhaft für zeitgenössisches Denken. Und er war eine klare Aussage gegen den Gottesbezug. Da hieß es in dem Leserbrief: Der Mensch ist sehr wohl in der Lage, auch ohne Gott eine vernünftige Ethik zu formulieren, also Handlungsleitlinien. Wir müssen uns schon selber anstrengen, eine menschliche Ethik zu formulieren. Auf Gott möchte ich mich dabei nicht verlassen. Soweit das Zitat aus diesem Leserbrief. Genau an dieser Stelle zeigt sich der Grundschaden, an dem wir kranken. Wir Menschen, die Geschöpfe, sind die Herren und wir entscheiden, wie mit Gott, dem Schöpfer, zu verfahren ist. Ob er uns nützlich sein kann oder ob er im Grunde, siehe dieser Leserbrief, eigentlich überflüssig ist. Und genau diese Lage hat der Apostel Paulus vor Augen, wenn er hier in diesem Abschnitt sagt: Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Eigentlich hatte sich der Schöpfer die Beziehung zu uns Menschen anders gedacht. Nämlich so: Er steht in der Mitte, im Zentrum, und unser Leben ist auf ihn hin ausgerichtet. Diese Grundorientierung haben wir verloren. Wir haben die Herrlichkeit verloren, die Gott uns zugedacht hatte. Nun berührt uns das vermutlich heute nicht mehr so sehr, die Herrlichkeit verloren. Mancher glaubt schon nicht mehr an Herrlichkeit, wenn er morgens in den Spiegel geschaut hat, sondern erlebt er den Verfall und was ihm alles nicht so gefällt bei dem, was er da sieht. Was ist das überhaupt, Herrlichkeit? Ein herrlicher Sonnenuntergang, ein herrliches Essen kennen wir, aber ein herrlicher Mensch, ja irgendwie vielleicht so ein Brautpaar oder so, was ist ein herrlicher Mensch? Herrlich ist in unserer Umgangssprache kaum mehr gebräuchlich. Wenn wir etwas ganz toll finden, dann sagen wir meistens ja wunderbar, großartig, super oder je nach Altersgruppe auch cool, mega, voll krass, was auch immer so unsere Ausdrücke sind. Alle diese Ausdrücke treffen aber eigentlich nicht das, was das biblische Wort für Herrlichkeit bedeutet. Dieses Wort, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, müsste man in diesem Zusammenhang besser übersetzen mit den Worten Bedeutung, Ansehen, Gewicht. Bedeutung, Ansehen, Gewicht. Und auf dieser Spur, da fangen wir vielleicht ein bisschen an zu ahnen, dass uns die Frage nach der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hatte, doch irgendwie alle berührt. Unser Ansehen, unsere Bedeutung ist uns am Ende nämlich gar nicht so egal. Jeder Streit führt das ganz deutlich vor Augen, wenn Leute um ihr Ansehen kämpfen. Bei einer Recherche in dieser Woche fand ich zufällig im Internet auf der Webseite eines Rechtsanwalts sein Motto, weswegen er arbeitet. Jeder Mensch hat das Recht auf eine positive Darstellung seiner selbst. Das ist sein Motto, deswegen arbeitet er als Rechtsanwalt. Jeder Mensch hat das Recht auf eine positive Darstellung seiner selbst. Dafür setzt er sich ein. Unser Ansehen, unsere Bedeutung ist uns gar nicht so egal am Ende. Und wenn wir uns missverstanden fühlen von anderen, dann liegt uns einiges daran, uns zu erklären, wie wir was gemeint haben und warum wir das so gesagt haben und uns zu rechtfertigen, damit unser Ansehen keinen Schaden leidet. In der Presse wird das dann gegebenenfalls durch eine gerichtlich angeordnete, wenn es ganz hart kommt, Gegendarstellung erreicht. Ob das stimmt oder nicht, die Presse ist verpflichtet, zu einem Bericht, den jemand rügt, eine Gegendarstellung zu bringen. Was Paulus hier an dieser Stelle also sagt, in diesem Abschnitt, ist mit anderen Worten, wir haben unser Ansehen als Menschen, das Gott uns von der Schöpfung her zugedacht hatte, verloren. Wir haben unsere Bedeutung als Geschöpfe Gottes verloren. Wir sind nicht mehr die Menschen, die Gott sich ursprünglich gedacht hatte. Wir haben unser Ansehen verloren. Wir sind bedeutungslos geworden. Und wir leiden darunter. Es gibt für Menschen nichts Schlimmeres als das Gefühl, ich bin für die anderen doch uninteressant. Ich bin unwichtig, bedeutungslos. Wie oft haben wir das vielleicht selber schon gehört in Gesprächen? Nach mir fragt doch keiner, um mich kümmert sich doch keiner. Interessiert sich doch überhaupt keiner für mich. Ich werde doch gar nicht ernst genommen. Und was aus solchem verletzten Empfinden heraus für Verhaltensweisen erwachsen sind und erwachsen können, bis hin zu Streit und massivsten Konflikten in unserer Welt, das übersteigt wahrscheinlich unser Fassungsvermögen. All das, was wir heute beklagen, hat darin seine Wurzeln. Global gesehen ganz einfach. Wir werden hier nicht ernst genommen als Volk, dann werden wir es den anderen jetzt mal zeigen. Und dann brechen wir einen Krieg vom Zaun. Wie oft kämpfen wir um unser Ansehen und manchmal auch in unserer Kultur in einer ganz platten Weise? Ansehen steigt ja in unserer Kultur mit dem Bankkonto, mit dem Vermögen, über das wir verfügen. Karriereleitern gehen in unserem wirtschaftlichen und politischen System interessanterweise immer nach oben. Oder hat jemand schon mal gehört, dass eine Karriereleiter nach unten gegangen ist? Sie gehen immer nach oben. Da soll es mindestens ein Auto sein in derselben Preisklasse wie das, was der Nachbar hat. Die haben eine neue Couch. Nichts lässt deine eigene Couch schneller veralten als eine neue Couch beim Nachbarn. Ansehen steigt in unserer Kultur mit dem, was wir haben und vorweisen können. Wir haben unser Ansehen vor Gott verloren. Getrennt von ihm haben wir entsetzt festgestellt, dass wir bedeutungslos werden. Wir haben nur noch selbstgebastelte Krücken, die wir uns gemacht haben, um die Bedeutung, um den Wert eines Menschen zu beschreiben. Und abgekoppelt von Gott messen wir den Wert eines Menschen heute nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Oder welche Bedeutung haben alte Menschen in unserer Welt? In zurückliegenden Jahren wurde bereits auf der politischen Bühne öffentlich diskutiert und gesagt, die Alten liegen den Nachwachsenden auf der Tasche. Knie-OP für 85-Jährige. Natürlich hat das damals in der Diskussion sofort einen entrüsteten Aufschrei ausgelöst. Aber interessant ist doch, dass so etwas überhaupt schon laut gedacht wurde und gesagt wurde. Es ging gar nicht mehr um den Menschen. Ob jetzt eine Knie-OP vielleicht für einen alten Menschen noch das Sinnvollste ist, ist eine andere Frage. Aber es ging überhaupt gar nicht darum, was hilft ihm, sondern es ging nur darum, was kostet uns das? 85 brauchen wir nicht mehr. Der zahlt auch nichts mehr die Rentenkasse ein. Der bringt uns nichts mehr. Interessant, dass wir längst angefangen haben, dass die einen über die anderen urteilen, was sie wert sind und ob sie überhaupt noch eine Bedeutung haben. Wie hatte Paulus hier geschrieben? Alle sind schuldig geworden und haben ihre von Gott zugedachte Bedeutung, ihr Ansehen verloren. Niemand heute sorgt oder ängstigt sich gar wie Luther darum, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie komme ich mit dem heiligen Gott, dem Schöpfer, dem Ursprung des Lebens in eine rechte Beziehung? Keine Frage heute mehr. Aber die Auswirkungen davon, dass wir Gott verloren haben, die spüren wir heute bis hinein in unsere Existenz, bis hinein in unsere Gesellschaft, bis hinein in unsere Wirtschaftssysteme. Und wir leiden darunter. Wer bin ich? Was bin ich wert? Wie komme ich zu Ansehen? Wir Menschen haben Gott seine Rechte bei uns als Schöpfer und Herr streitig gemacht. Und wir haben, und das ist die Kehrseite der Medaille, damit unsere Bedeutung und unsere Identität als Menschen eingebüßt. Und wir fragen uns ganz verzweifelt, wer wir eigentlich sind. Und verzweifelt versuchen wir, diese aus den Fugen geratene Welt irgendwie wieder in den Griff zu kriegen. Und wir spüren, dass die Aushöhlung aller Werte uns alle mit fortspült eines Tages und dass wir dringend verlässliche Fundamente brauchen, was gelten soll. Nur das Problem ist leider, schon bei 3 Leuten gibt es 5 Meinungen, was ein verlässliches Fundament sein soll, was ein tragender Wert sein soll. Die Bibel bleibt angesichts dieser heillosen Situation nicht bei der Analyse stehen. Sie sagt nicht nur, alle sind schuldig geworden und aus ihrer gottgewollten Bedeutung herausgefallen. Die Bibel sagt noch mehr. Und das ist es, was Martin Luther nach vielen Kämpfen und Ängsten aufgegangen ist. Gott hat nicht darauf gewartet, dass wir uns besinnen und anstrengen, mit ihm wieder ins Lot zu kommen, sondern Gott hat gesehen, aus unserem verzweifelten Kampf um Ansehen, aus unserer hilflosen Orientierungslosigkeit, aus unserem heillosen Verlorensein kommen wir allein nicht heraus. Gott hat die Initiative ergriffen. Er hat seine Gerechtigkeit offenbar gemacht in dieser Welt durch Jesus Christus. Wenn die Bibel von Gerechtigkeit spricht, dann meint sie etwas anderes, als wir heute landläufig darunter verstehen. Gerechtigkeit Gottes bedeutet, dass Gott uns wieder recht macht. Er bringt verlorene, orientierungslos gewordene Menschen wieder zurecht. Auf den richtigen Weg. Er zieht uns hinein in die rechte Beziehung zu sich selbst. Aus Verlorenen werden wiedergefundene Menschen. Aus Menschen, die um ihre Bedeutung, ihr Ansehen kämpfen, werden angesehene Menschen. Gott sieht uns an mit Augen der Barmherzigkeit. Und er sagt, du bist mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, ich liebe dich. Was das mit Menschen macht, wenn sie diese Botschaft bekommen, was das für Auswirkungen hat in ihrem eigenen Leben und darüber hinaus in ihren Beziehungen, das kann man immer wieder beobachten, wenn ein Mensch sich Jesus zuwendet und Schritt für Schritt Veränderungen in seinem Leben erfährt. Der Weg aus unserer Not heraus besteht nicht darin, dass wir noch mehr kämpfen, uns abmühen und anstrengen, sondern dass wir die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes für unser Leben persönlich annehmen. Und sage keiner, dass wir das als Christen nicht mehr nötig hätten. Wir haben das ja alles mal begriffen. In der Theorie ja. Unser Umgehen miteinander zeigt oft genug, wie wenig wir in der Praxis des Alltags, des Umgehens miteinander davon begriffen haben. In Jesus Christus hat Gott seine Barmherzigkeit offenbar gemacht. Er ist dafür gestorben und auferstanden, dass wir vor Gott recht werden können. Und dazu müssen wir nicht mehr tun, als diese Botschaft zu hören und für uns persönlich anzunehmen. Gott zu vertrauen, dass das gilt für mich, was er in Jesus gesagt hat. Das ist die Umkehr, die wir brauchen. Und das ist im Kern zum Glauben kommen. Danke Gott, dass der Tod und die Auferstehung Jesu auch für mich der Weg zu deinem Herzen ist. Dass du mich ansiehst mit Augen der Barmherzigkeit und dass ich durch dich wieder ein angesehener Mensch werde. Und dass ich darum auch andere anders ansehen kann, weil ich selber ein angesehener Mensch bin. Danke, dass ich für dich so bedeutungsvoll bin. Wenn Gott uns recht macht, heil macht, dann blüht Leben, dann blühen Beziehungen neu auf. Ein Kollege erzählte mir folgende Begebenheit. Er war mit seiner Familie unterwegs gewesen zum Sonntagnachmittagsspaziergang. Nun ist das für Kinder ja manchmal etwas langweilig, wenn sie da hinter oder vor den Eltern hertrotten sollen, gesittet und ordentlich, wie das so erwartet wurde. Und natürlich auch seine Kinder versuchten eher, das Beste draus zu machen, sprangen herum. Ihr Weg führte sie an einem Fluss entlang. Sie wohnten da in der Nähe und die Kinder tobten herum. Und auf einmal passierte, was passieren musste, ihre kleine Tochter fiel in den Fluss. Alleine, auch wenn es keine massive Strömung war, aber alleine wäre sie dann nie wieder rausgekommen. Es war gleich ziemlich tief vom Ufer an, nicht so Kinderstrand. Der Vater hat nicht erst mal einen großen Ratschlag mit seiner Frau gehalten, was machen wir denn jetzt und rufen wir jetzt vielleicht am besten mal die Feuerwehr, wie können wir jetzt was machen? Es ging auch nicht darum, dass wir zu Hilfeleistung verpflichtet sind, weil unterlassene Hilfeleistung bestraft wird, sondern er sprang in den Fluss und zog seine Tochter raus. Warum? Weil es seine Tochter war. Er hätte es vielleicht auch für andere gemacht, aber in dieser Situation war es seine Tochter, die da unterzugehen drohte, vor seinen Augen. Und welcher Vater bei klarem Verstand sieht vom Ufer ungerührt aus zu, wie seine Tochter untergeht? Das ist es, was Gott gemacht hat. Er ist in Jesus in diese Welt hineingekommen, um verlorene und orientierungslos herumirrende Menschen wieder zurechtzubringen, in die rechte Beziehung zu sich selbst. Aus Verlorenen werden wiedergefundene Menschen. Aus Menschen, die um ihre Bedeutung kämpfen, werden angesehene Menschen. Gott sieht uns an mit Augen der Barmherzigkeit und er sagt: Du bist mein Kind, mein Sohn, meine Tochter und ich liebe dich. Amen.